Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, alle, die uns regelmässig zuhören, wissen, es ist das Radio mit den interessantesten Gesprächen, die man überhaupt haben kann. Und wir sind eigentlich mega stolz, dass wir weit über 600 Gespräche schon haben dürfen machen in den letzten 3 Jahren mit den interessantesten Leuten. Und um das zu toppen, muss man manchmal schon ein bisschen schauen. Und jetzt habe ich jemanden hier, der emeritiert ist. Er ist Professor an der Universität oder Handelshochschule St. Gallen. Und er hat etwas bekommen, das ganz wenig bekommen hat. Als er seine Abschlussvorlesung gemacht hat, sind die Leute aufgestanden und haben minutenlang applaudiert. Er ist x-mal zum beliebtesten Professor gewählt worden von der Handelshochschule oder Universität St. Gallen. Und er ist einer, der die Hintergründe im Bereich Politik und Wirtschaft richtig kann interpretieren. Ich habe sogar gehört, es habe Studenten gehabt, die haben Tränen in den Augen gehabt. Und insofern kann der Mann die Leute wieder beruhigen, dass er nämlich wieder kommt bei der HSG. Er wird zwar nicht mehr als ordentlicher Professor dort sein, aber er wird mehr oder weniger etwas Ähnliches wieder machen. Und wir sind alle Gott froh. Ich begrüsse ganz, ganz recht herzlich der Christoph Frey bei mir am Mikrofon.
Danke für die Einladung.
Christoph, du hast jetzt von mir gehört, dass die Studenten eigentlich gesagt hätten, bleib doch noch 5 Jahre. Muss man eigentlich mit 65, macht das einfach Punkt, Ende, tschüss, und dann muss man gehen?
Es sind die Regeln vom Spiel. Wir sind keine private Universität, sondern eine öffentliche Universität. Wir gehören dem Kanton. Und von dort her, wie gesagt, sind es die Regeln. Und mit 65 geht man. Was ist schade daran? Allenfalls, dass man gerade dann relativ viel Erfahrung mitbringt, dass man ein bisschen weiss, wie es läuft, dass man auch im Hörsaal ein bisschen ein Gespür entwickelt hat für das, was geht, was nicht geht, wie man auf Augenhöhe kommuniziert und so weiter. Das sind Sachen, wo man eigentlich mit 65 nicht unbedingt am schlechtesten ist, sondern allenfalls auch gut unterwegs ist. Aber umgekehrt, aufhören ist nicht immer eine schlechte Sache. Und gerade wenn man in einem Biotop sich bewegt, wo der Nachwuchs eigentlich ziemlich zahlreich und stark ist, dann wäre es fast vermessen zu sagen, lasst mich doch noch. Nein, nein, man macht eigentlich Platz und es kommen die Nächsten.
Wo du deine Abschlussvorlesungen vor kurzem gehabt hast, hat das Auditorium nicht gelenkt. Das Ganze hat müssen übertragen werden in andere Räume über. Hat man das gewusst, dass da so viel anstehen? Oder ist das eigentlich fast unglaublich gewesen für dich?
Beides. Von der öffentlichen Vorlesung her habe ich schon gewusst und gedacht, dass relativ viele Leute kommen, weil ich seit vielen Jahren jeweils im Herbstsemester Vorlesungen mache über die Weltpolitik, die öffentlich zugänglich sind. Und dort sind wir schon länger, über 300 Leute pro Vorlesung gewesen. Und wenn wir dann eine Abschiedsvorlesung auch noch dort ankündigen, dann ja, darf man eigentlich davon ausgehen, dass dann eben auch die Max voll ist.
Du hast nicht eine PowerPoint-Präsentation gemacht hinter dir, sondern du hast ein Kaminfeuer brodeln. Entspricht das genau deinem Naturell? Du willst eigentlich, dass die Leute dir zuhören und nicht irgendwelche Bilder anschauen?
Ich arbeite eigentlich gerne mit Bildern, weil Bilder sagen auch heute noch mehr wie ein Wort. Ja, es kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an. Aber bei der Abschiedsvorlesung im Zug vom Vorbereiten ist mehr eine Intuition gewesen, der Gedanken aufkam, dass es gerade in diesem Rahmen eigentlich besser, schöner, passender ist, wenn man wirklich nur auf die Stimme vertraut und nicht optisch-visuell dort unterstützen wie sonst.
Du hast auch schon teilgenommen an Auditorien, oder wo du berichtet hast, die relativ riskant waren. Also völkerrechtliche Fragen zum Beispiel, wo Universitäten Leute geladen haben, aber wieder ausgeladen haben, weil sie Angst bekommen haben, dass Demonstrationen von den Studenten kommen könnten. Im Sinn zum Beispiel Israel, Palästina, die Fragen sind sehr hitzig. Oder? Und Ihr habt an der HSG auch so einen Anlass durchgeführt. Dort war aber dann so, dass sich die Leute, glaube ich, anmelden und Bändchen bekommen haben, damit man kennengelernt hat, der einen Sprengstoff mitgebracht hat. Aber ihr habt es durchgeführt. Was ist das für ein Gefühl?
Ein gutes Gefühl. Wir sind Universitäten. Und wenn wir an der Uni nicht mehr sachlich miteinander reden können, wenn wir an der Uni nicht mehr Argumente austesten bzw. auf ihre Plausibilität ausloten, dann haben wir verloren. Ich war dankbar gewesen, dass wir es durchgezogen haben und dass man nicht, eben wie viele andere auch, am Schluss dass der Mut gefehlt hat. Ich glaube, auch und gerade an der Uni ist es wichtig, ja, ist es eigentlich das Lebenselixier, ja, Kopf nochmal, dass man miteinander redet, dass man in der Sache auch konfrontativ oder sogar auch polemisch miteinander umgeht, aber dass man es macht und dass man nicht in die ganz Schwiegekultur reinkommen, die es auch heute manchmal gibt.
Wenn du so die Weltlage jetzt müsstest ein bisschen zusammenfassen, das ist ja nicht ganz einfach vermutlich. Also wir haben jetzt lange die Pax Americana gehabt, wir haben uns verlassen auf die Amerikaner, wir haben zwar mit blutigen Fingern auf die Amerikaner gezeigt und trotzdem haben wir uns im Hintergrund auf die Amerikaner verlassen. Wir haben plötzlich Russland, wo wieder irgendwelche Ausdehnungen gelöscht hat, wir haben Israel, wo eigentlich die Situation nicht mehr so lautlos ist, wie sie mal war, indem sie sagt, ja, wir werden ständig angegriffen, wir haben jetzt eigentlich die Nase voll und radikal vorgehen. Wir haben so viele Härten, die uns direkt beschäftigen im Moment, dass wir Normalbürger eigentlich das Genusch gar nicht mehr auflösen können. Wie geht es dir selber? Wenn du am Morgen Nachrichten anschaust, wenn du die Zürich-Zeitung liest, bist du noch in der Lage, das Genusch einigermaßen aufzuheben? Siehst du Zusammenhänge noch? Oder bist du eigentlich mittlerweile auch einer von denen, die sagen, um Himmels Gottes Willen, was geht eigentlich hier ab?
Ein bisschen von beidem. Im Grossen und Ganzen wäre es nicht gut, wenn ich überrascht wäre. Ich hatte das Privileg, als Staatsangestellter über viele, viele Jahre weg das Weltgeschehen mitzuverfolgen. Und mein Job war immer, das Wesentliche so zu verdichten, dass man auch weitergehen kann im Hörsaal vor einer Zuhörerschaft. Das heisst, im Grossen und Ganzen wäre es jetzt wirklich, oder darf man sagen, nein, das ist keine Überraschung. Jetzt aber mit Blick auf, wenn ich so darf sagen, das Operative, das Alltägliche und die Kadenz von dem, was jetzt so ein bisschen neu auch ist, ja, da ist es sehr, sehr viel. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen am Anschlag. Das heisst, einerseits die grossen Züge, keine Überraschung, andererseits aber der Rhythmus von der Neuerungen, auch gerade aus Washington, das ist schon etwas, wo uns ein bisschen an die Grenzen bringt, selbst wenn man sich als Spezialist würde bezeichnen in der internationalen Politik.
Schnell eine Frage zur Wahrnehmung von Amerika. Wir hören jetzt so Nachrichten, dass plötzlich irgendwelche Hilfsorganisationen in Afrika müssen Leute entlassen. Wir sind immer davon ausgegangen, das sind Schweizer Hilfswerke. Und jetzt müssen die Leute entlassen, weil die Amerikaner nicht mehr zahlen. Dann stellen wir fest, dass eigentlich 3/4 vom Budget von dieser Hilfsorganisation durch Amerika gezahlt worden ist. Das haben wir gar nicht so zur Kenntnis genommen, sondern wir haben gesagt, das sind Schweizer. Und wir haben ja schön brav weiter mit den blutigen Fingern auf Amerika gezeigt. Nachher kommen immer wieder Nachrichten aus Genf, dass NGOs, also NGOs, die eigentlich ihren Sport betreiben, um auf die Amerikaner zu zeigen, auch mit ihren blutigen Fingern, plötzlich auch ganz viele Leute entlassen, weil die Gelder von den Amerikanern nicht mehr fließen. Also wir nehmen jetzt eigentlich wahr und realisieren, wo die Amerikaner auch jetzt, würde ich sagen, im positiven Sinn ihre Finger drin hatten und jetzt der Meinung sind, das müssen wir eigentlich nicht mehr finanzieren. Hat man das oder habt ihr das so gewusst, dass das so ist? Dass die Amerikaner eigentlich im Hintergrund Haufen auch Positives finanzieren jetzt und wir eigentlich die Kulissen dazu ins Theater reingeschoben haben und gesagt, das ist eigentlich eine Schweizer Organisation?
Wenn man Augen gehabt hat und geschaut hat, hat man es eigentlich immer gewusst. Aber es ist, die Entwicklungszusammenarbeit ist ein wunderschönes Beispiel für das Ganze. Erst jetzt, wo wir es verlieren, sehen wir plötzlich, was die USA alles gemacht haben, was öffentliche Güter erbracht haben, Seewege offen halten, Sicherheit produzieren, aber eben viel mehr. Und jetzt geht es weg und viele von uns verschrecken jetzt, weil wir uns schlicht nicht bewusst gewesen sind, was da alles ist. Die Vielfalt ja, von dem, was die USA weit über Amerika raus als globaler Sheriff oder was für einen Namen, dass man auch immer dort verwenden. Aber jetzt, wo es wegfällt, jetzt sehen wir, wie viel das es war. Und wir sind dann auch gehörig verschrocken.
Gehen wir über zur Kriegswirtschaft. Das ist ein Thema, das uns jetzt im Moment sehr beschäftigt. Also der Putin hat seine Kriegswirtschaft in seinem Land ganz massiv aufgefahren. Er hat 2,5 Millionen neue Stellen geschafft. Er betreibt klassische Entwicklung, also er tut Panzer, er tut Abwehrwaffen produzieren. Die Leute verdienen immer wie mehr in diesem Russland. Allein in einem Panzerwerk, das ich jetzt gerade kürzlich nachgelesen habe, ist zweimal in einem Jahr die Löhne aufgetan worden. Im Juni um 25% und im Dezember nochmal um 12%. Also die haben schlichtweg 30-40% mehr verdient als Anfangsjahr. Und die finden das natürlich alle cool. Jetzt hat er 2,5 Millionen Leute, die er voll beschäftigt. Und er sagt übrigens, es fehlen ihm immer noch 500'000 Leute aktuell. Also er ist immer auf der Suche. Und jetzt, wenn er Frieden machen würde, würde man sagen, radikalen Frieden. Und er würde sagen, jetzt brauchen wir das Geld für etwas anderes als für unsere Kriegswirtschaft. Dann hat er ja von einem Tag auf den anderen 2,5 Millionen Leute auf der Strasse, die es gewöhnt sind, jetzt immer mehr Lohn zu bekommen, zweimal pro Jahr. Und jetzt sind sie plötzlich arbeitslos. Das heisst, Putin hat ein riesengroßes Problem beim Umwandeln von der Kriegswirtschaft in die Zivilwirtschaft zurück und könnte sogar das könnte in den Kopf kosten. Jetzt könnte man ja sagen, das ist der Grund, wieso er einfach den Krieg weiterführt.
Ja, das ist ein Grund. Aber machen wir uns nicht vor, für den Wladimir Putin gilt der Primat von der Politik. Oben stehen die politischen Zielsetzungen. Und genauso, wenn er immer hungrig ist nach neuen Soldaten, ist er auch hungrig nach neuen Arbeitskräften für Kriegswirtschaft. Unter dem Oberziel, den Krieg, so gut es geht, zu seinen Gunsten zu entscheiden, der Ukraine sein Existenzrecht zu verweigern, die Unteilbarkeit der russischen Nation, nicht? Das ist so das Obermantra. Unter dem politischen Ziel macht er alles, was es braucht, um in diese Richtung zu gehen. Und ja doch, also genau wie du jetzt geschildert hast, es ist viel, viel einfacher umzustellen auf Kriegswirtschaft. Es ist etwas ganz anderes, umzustellen von Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft. Aber ich bin nicht wirklich sicher, ob das für den Wladimir Putin im Moment irgendeine Option ist, die er wirklich erwägt. Donald Trump und die Art of the Deal hin oder her, der Wladimir Putin hat im Moment keinerlei Anlass, von dem abzulassen, was er macht.
Die Kriegswirtschaft hat in Russland bewiesen, dass man Vollbeschäftigung machen kann. Und jetzt kommt Europa. Schauen wir rasch nach Deutschland. Wir haben Volkswagenwerke, die nicht ausgelastet sind. Wir haben die Frage, wie geht das weiter mit der deutschen Autoindustrie. Und jetzt kommt der neue Bundeskanzler Merz und sagt, wir reden nicht mehr über Millionen, sondern jetzt reden wir mal über Milliarden. Und wir reden nicht über einzelne Milliarden, sondern wir reden über Hunderte von Milliarden, indem wir Logistik besser machen und auffahren und indem wir Kriegswirtschaft auffahren etc. Und jetzt behaupte ich jetzt mal schlichtweg, also der Westen hat erkannt, der Putin produziert Volkswirtschaft mit Vollbelegung beim Schaffen mit Kriegswirtschaft und jetzt machen wir genau das Gleiche. Also auch wir fahren unsere Kriegswirtschaft jetzt auf und tun die Arbeitslosen, die wir eigentlich produzieren würden, indem wir Technologie verpasst haben gegenüber den Amerikanern und den Chinesen, eigentlich stopfen mit dem Dümmsten, was man es überhaupt machen kann.
Ich bin nicht sicher, ob da Motivationen sind bei Friedrich Merz oder auch bei anderen Staats- und Regierungschefs in Europa. Tatsache ist, dass wir uns über Jahrzehnte hinweg und sicher seit der Implosion von der Sowjetunion, dass wir uns weiterhin darauf verlassen haben, dass die Amerikaner Sicherheit produzieren. Wir haben Friedensdividenden eingezogen. Und die Tatsache ist weiter, dass wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten haben, der ernst macht mit dem, was wir seit Ronald Reagan 1986, also vor 40 Jahren gehört haben, nämlich, hey, ihr müsst selber auch mehr beitragen, macht etwas. Und ja, jetzt sind wir in der Situation, wo wir etwas machen müssen, weil wenn wir es jetzt nicht machen und die Amerikaner machen es nicht mehr, dann haben wir ein gröberes Problem. Also es gibt von dort her schon auch den geo- und regionalpolitischen Konnex oder Kontext, der da motiviert.
Der Bertolt Brecht hat gesagt, das Fressen kommt vor der Moral. Und meine These jetzt ist eben eigentlich eine umgekehrte. Also du hast eher eine moralische Problematik, die du anschaust, oder? Wo du sagst, jawohl, der Putin sagt, Russland, Grossrussland, die Ukraine, kein Existenzrecht etc. Das ist mehr ein Feeling als eine sachliche Geschichte, oder? Und wenn man das aber jetzt umkehrt und sagt, nehmen wir Deutschland halt wieder als ein Land von Europa, das ziemlich in ein schlechtes Fahrwasser geraten ist, die sagen, die Ökonomen, wenn du so weitermachst, hast du 15% Arbeitslose in 5 Jahren. Und jetzt sage ich, was machen wir jetzt? Okay, jetzt ist ja wunderbar, wir haben die Welle von Krieg, oder? Das heisst, wir müssen jetzt aufrüsten und jetzt stehen wir alle vor das Mikrofon. Jetzt geht Frau von der Leyen vor das Mikrofon und sagt, wir müssen 500 Milliarden oder eine Billion haben, mal für den Krieg weiterzutreiben. Der März kommt und die Deutschen vorbereiten. Also, das ist jetzt eine Behauptung von mir, oder? Dass es gar nicht um die Moral geht, sondern schlichtweg, wie bringe ich Vollbeschäftigung in mein Land, wo ich weiss, wenn ich das nicht mache, wenn ich die Kriegsindustrie nicht auffahre, ich habe weder im Moment Technologie, die ich so gut bin wie Chinesen, wie die Amerikaner, ich habe das Material ist relativ teuer bei uns in Europa und so weiter und so fort. Also alle meine Grundlagen sind nicht da, ich habe kein Erdöl im Boden, ich habe kein Gold im Boden, es fehlt mir alles. Also eigentlich das, was bis jetzt gegolten hat, dass ich eigentlich gute Leute hatte, das ist nicht mehr so spitzenmässig gegenüber den Mitbewerbern. Also Kriegsindustrie gleich Vollbeschäftigung, Beschäftigung gleich das Fressen vor der Moral.
Mhm. Ja, das ist für mich eine zu schräge Argumentation. Es geht nicht um Moral, es geht wirklich um Grundaufgabe vom Staat, seit Thomas Hobbes und Leviathan, nämlich Sicherheit herzustellen für Bürgerinnen und für Bürger. Und wenn es die anderen nicht mehr machen, dann müssen wir es halt selber machen. Ich sehe nie in Europa so eine grosse Arbeitslosigkeit im Moment, dass man ein Beschäftigungsprogramm machen müsste, quasi keynesianische, antizyklische Wirtschaftspolitik. Nein, ich glaube, nochmal, die Motivation kommt aus Washington letztlich nicht. Sie meinen es ernst, ja, sie lassen uns stehen im Regen. Und jetzt ist die Frage, ob Europa endlich, darf man sagen, aus der Pusche kommt und sich irgendwie politisch kann so koordinieren, dass am Schluss nicht einfach die üblichen rhetorischen Ankündigungen da sind, sondern dass tatsächlich etwas passiert. Also von dort her, nein, es geht nicht um Moral, es geht um grundlegende Aufgaben vom Staat.
Wir haben, wenn ich schnell darf, gleich nochmal in meine Presse hineinschlagen. Wir haben eine Durchschnittsarbeitslosigkeit in der EU von der Jugend von 15%. Wir haben Spanien beispielsweise, wo über 25% Jugendarbeitslosigkeit hat. Das sind natürlich im Prinzip Bomben, die hier am Brodeln sind. Oder? Die sind zum Teil ausgebildet, finden aber keinen Job. Jetzt, wenn ich natürlich die Kriegswirtschaft wirklich rauffahre, dann Ich brauche Ingenieure, ich brauche Leute, die gießen. Ich brauche eigentlich alles. Oder? Also die Kriegswirtschaft ist eigentlich optimal. Ich brauche auch extrem Software-Leute. Alles brauche ich. Weißt du, ich habe einfach manchmal das Gefühl, man geht relativ weit argumentieren und tut dem Volk mit dem Sand in die Augen streuen. Also man tut nicht wirklich erklären, warum will man eigentlich die Kriegswirtschaft auffahren. Das ist mal das A. Und das B ist, tatsächlich, wenn wir jetzt das nicht sofort machen, weißt, wenn wir jetzt nicht sofort mehrere hundert Milliarden freischaufeln für das, passiert dann etwas. Kommt dann übermorgen der Putin und überrennt Deutschland und Frankreich und Italien?
Ich bin nach wie vor nicht überzeugt. Der Putin wird Frankreich und Italien und allenfalls auch Österreich und Schweiz wahrscheinlich nicht überrennen. Die Frage wäre, mit was denn? Mit welchen Divisionen? Mit welchen Ressourcen? Hat er ja gar nicht. Von dort her, nein. Es geht, oder lass mich so sagen, wenn die Geschichte uns in den letzten 250, 300 Jahren etwas gelernt hat, dann ist es das, starke Macht Ungleichgewicht meistens mehr destabilisiert, wie in einem bestimmten Raum Macht Gleichgewicht. Und so unschön, dass es mag tönen und so sehr, dass Pazifisten wird empören, wenn ich das sage, aber Westeuropa ist schon gut beraten, jetzt sicherheitspolitisch endlich in die Mündigkeit zu erwachsen. Ich sage das so, ich sage es seit 25 Jahren und bin nicht allein damit. Aber wir müssen uns in der sicherheitspolitischen Umgebung von heute müssen wir uns endlich bewegen. Weil wenn wir es nicht machen, sind wir wirklich nur ein tragischer Fall, geopolitisch und geostrategisch gesehen, weil man uns so viel mal gesagt hat, macht doch etwas. Und wir sind wie ein verwöhntes Kind, das zu träge geworden ist und halt am Schluss gleich nichts macht. Darum nochmal, Arbeitslosigkeit, es gibt vielleicht eine Korrelation, ja? Es ist zeitgleich, aber eine Kausalität vom einen zum anderen. Das ist für mich ist nicht stimmig.
Also das geht in die Nähe von Verschwörungstheorie?
Nicht Verschwörungstheorie, es sind ja gängige Muster, wo man seit, ich würde mal sagen, Karl Marx mit dem militärisch-industriellen Komplex Mitte 19. Jahrhundert, die Sachen stehen immer im Raum, dass der Kapitalismus letztlich sich auch in die Rüstung hineinflüchtet. Und Krieg ist gut für die Wirtschaft. Krieg ist gut für die Börse. Ich glaube, das kann man wirklich nicht abstreiten. Aber nochmal, dass wir jetzt die Bewegung haben, dass man jetzt auch die Milliardenflüsse lässt, die in die Rüstungsindustrie gehen sollen. Ich glaube, das ist so etwas wie ein überfälliger Ruck, wo jetzt kommt, aber schauen wir mal, wie fest dass er denn wirklich sich auch umsetzt in konkrete Politiken. Ja.
Wer ist eigentlich unser Feind? Also du hast jetzt gesagt, der Putin wird Italien morgen nicht angreifen. Wer ist unser Feind und warum müssen wir überhaupt die Kriegsindustrie ankurbeln?
Unser grösster Feind ist unser Wohlstand, unser selbstverliebtes Wohlstandsdasein. Wir sind verwöhnt und für das können wir eigentlich nichts. Aber ich zitiere den Marquis de Condorcet, der wunderschön kurz vor seinem Tod in der Französischen Revolution geschrieben hat, der grösste Find von modernen Gesellschaften ist Trägheit, die aus dem Wohlstand rauskommt. Und ich glaube, dort sind wir drin. Wir sind in einer fast schon wie sagt man echt, in einer bemerkenswerten Art und Weise träge geworden in den letzten 20, 30 Jahren, betrifft auch uns hier in der Schweiz. Wir haben uns so daran gewöhnt, an unser gutes, süßes Leben, dass wir gar nicht mehr die Voraussetzungen überhaupt noch uns bewusst machen, wo unser gutes Leben hat.
Aber das ist auch wieder eine Interpretation. Was hätte das mit der Kriegswirtschaft zu tun? Warum muss ich mehr Panzer bauen? Also jetzt bin ich einer, der Subventionen empfängt. Das geht mir ja wunderbar und so weiter. Wieso soll ich überhaupt noch arbeiten? Also das ist ja Trägheit, die wir halt anlegen. Aber was hat das mit Krieg zu tun? Ich sehe den Zusammenhang nicht ganz. Oder? Warum müssen wir denn unsere Armeen auffahren?
Wir müssen unsere Armeen darum auffahren, weil wir sonst ein Vakuum haben. Und hier in Europa.
Und dann würde man von wem angegriffen werden, in dem Fall, wenn wir ein Vakuum hätten?
Mittelfristig würden wir uns, ich sage mal, also zuerst einmal ist das mental und das kognitiv Ungleichgewicht da, ja, dass wir schon jetzt, wir leben ja jetzt auch fest mit dem Gefühl, dass wir nicht da können bringen, in der Schweiz, Munition, ja, dass wir in Westeuropa, in Europa nicht da können bringen, was es eigentlich braucht, um uns selber mündig. Wir nennen uns ja souveräne Staaten, dass wir uns auch selber verteidigen können. Und mittel- und längerfristig würde so ein Machtvakuum, wenn es dann bestehen bleibt, die Amerikaner sind nicht mehr da, aber im europäischen Terrain ist da nichts, dann würde mittel- und längerfristig das Vakuum natürlich einladen dazu, dass man, wie in den Zeitalter von der sogenannten Völkerwanderungen, dass tatsächlich mal noch etwas kommt aus dem Osten. Nicht jetzt, nochmal, der Putin hat nicht die Ressourcen, hat nicht einmal die Ressourcen, um jetzt das Baltikum anzugreifen. Ja? Der ist ziemlich auf dem Zahnfleisch in der Ukraine. Aber er hat ganz konsequent auf die Kriegswirtschaft umgestellt und ist am Aufrüsten, er ja selber auch. Wenn du Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Ich weiss, dass das nicht schön tönt. Aber wenn du Frieden willst, musst du dich vorbereiten, dass du alles, was an Gelüst oder Ambitionen da ist im Umfeld, kannst abschrecken. Und nochmal, es tönt nicht bequem, man macht sich immer angriffbar, vor allem macht man es nicht beliebt, wenn man so Sachen sagt, aber es schlägt trotzdem kein Schweizer Geissen weg, dass es eben historisch stimmt.
Genau, ich komme gleich einmal darauf zurück, oder? Damit die Kriegswirtschaft machen kann, muss ich einmal wissen, was ich überhaupt bauen will, oder? Will ich Panzer bauen, oder baue ich Drohnen, oder baue ich Software, oder was mache ich überhaupt? Ich muss ja irgendwie immer überlegen, was könnte mein zukünftig Find tatsächlich auf mein Land loslegen. Und darum frage ich noch einmal, hat beispielsweise der Osten ein Interesse, schwaches Europa zu übernehmen?
Er hat vielleicht noch nicht oder nie das Interesse, militärisch das Europa jetzt anzugreifen, aber er hat ein sehr starkes Interesse daran, Europa zu schwächen, nur schon damit von Europa her keine starke, selbstbewusste soziale Bewegung oder Ordnung oder ein Modell, nämlich Demokratie mit Marktwirtschaft, dass das eben dem, sagen wir mal, autoritäreren System in Russland überhaupt kann gefährlich werden. Also es geht ja auch, Macht hat nicht nur zu tun mit Eroberung, sondern Macht ist, dass du deinen Willen leichter kannst durchsetzen, auch gegen Widerstand. Und ein schwaches Europa, eben auch militärisch und technologisch schwaches Europa, ist leichter zu manipulieren, ist leichter zu erpressen auch, als ein starkes und selbstbewusstes Europa. Und
Wenn wir die Erpressungen anschauen von der letzten Zeit, nehmen wir ein IRS, das ist die amerikanische Steuerbehörde. Die hat es ja fertig gebracht, die Schweiz immer wieder zu erpressen, ohne dass jemals irgendwelche Rechtsgutachten vor Gericht gekommen sind, sondern schon allein durch die Erpressung von IRS haben die Banken sind in Knie. Und die Amerikaner sind immer wieder gekommen und haben uns gesagt, ihr habt ein Handelsbilanzdefizit mit uns und so weiter. Also ihr habt gefälligst etwas zu machen. Nachher wird die Schweiz von den Amerikanern tituliert als Währungsmanipulator. Also wir tun den Schweizer Franken manipulieren gegenüber dem US-Dollar. Also von wem sind wir eigentlich ständig erpresst worden? Sind wir vom Osten erpresst worden oder sind wir von den Amerikanern erpresst worden?
Nein, ich glaube, wir sind ein Markt von 9 Millionen Konsumenten. Und wenn du diese Marktgröße hast und interdependent, also wechselseitig, in einer unendlich starken wirtschaftlichen Verschränkung bist mit allen anderen, wenn du jeden 2 Franken im Ausland verdienst, wenn du derart abhängig bist vom Marktzugang, im Rest der Welt, ja, dann bist du halt erpressbar. Ja, wir haben es ja auch gesehen, als Putin seinen Krieg losgelassen hat, oder die letzte Phase des Krieges am 24. Februar 2022. Die Schweiz wollte integral neutral bleiben und ist wenige Tage später haben wir müssen einem Druck aus der EU und aus den USA nachgeben, weil wir sind derart abhängig vom Marktzugang, dass man uns umgekehrt eben auch kann sagen kann, schau, wenn du da und da willst behalten, dann musst du dich so und so verhalten. Letztlich ganz normale Begleiterscheinungen von einer global verflochtenen, in Arbeitsteilung verflochtenen Weltwirtschaft.
Bei mir am Mikrofon der Christoph Frey, ganz neu emeritierter Professor von der Universität St. Gallen. Aber nur, glaube ich, für ein paar Monate kommt gleich wieder mit eigenen Vorlesungen. Christoph, gehen wir weiter. Wir haben jetzt über die Kriegsindustrie geredet und was das eigentlich bedeutet. Du hast auch gesagt, es ist ein riesen Problem von der Kriegswirtschaft, wieder wegzukommen in eine normale zivile Wirtschaft hinein. Jetzt, wenn wir investieren, in die Armeen investieren, in die Kriegswirtschaft investieren, dann haben wir dann nicht zwangsläufig genau das gleiche Problem, das Putin jetzt auch hat.
Wir haben andere Probleme als der Putin. Wir haben das Problem, dass viele von uns immer noch glauben, die Schweiz sei autonom, unabhängig und müsse sich auch selber verteidigen. Nicht? Das ist Voodoo, Mambo, Jumbo. Und wenn wir diesen Blödsinn nicht langsam einmal ablegen und festheben an diesen Mythen, nicht, dann haben wir Gratscho verloren, würde ich mal sagen. Ganz konkret jetzt, nicht? Wie willst du dich denn verteidigen? 360 Grad, alles machen wir. Mit was denn? Ja, im Moment sind wir bei 0,7% von unserer Wirtschaftsleistung, die wir in die Verteidigung investieren. Ja, was willst du denn mit 0,7%? Willst du ein bisschen Luftabwehr, Artillerie, auch noch vielleicht ein paar Flugzeuge, nicht wahr? Der ganz Komplex, wo wir kognitiv immer noch fest verankert haben, nicht alle, aber viele bei uns in der Schweiz, wenn wir den nicht endlich mal aufbrechen und uns eingestehen, dass Verteidigung ein Gut ist, das wir heute nur kollektiv produzieren können und dass wir als eine der stärksten Wirtschaftsmächte in Europa müssen mitproduzieren, die Sicherheit. Wenn wir das nicht anbringen, nochmal, dann ist uns wirklich auch bei uns nicht mehr zu helfen.
Das heisst also, NATO zum Beispiel, Schweiz oder mindestens nähere Armeeverbindung mit Europa.
Wir müssen kooperieren mit denen. Wir müssen Arbeitsteilung Sicherheit produzieren. Beispiel. Jetzt kommen Raketen, ja, ballistische Raketen auf die Schweiz zu. Ja, was wollen wir die am Zoll St. Margrethe anhalten? Nicht die ganze, die ganze Vorstellung, dass wir für uns schauen können. Wir müssen uns absprechen, wir müssen Arbeitsteilung auch uns dann Arbeitsteilung absprechen und dementsprechend einkaufen, rüsten in sehr spezifischen Bereichen, wo wir unseren Teil leisten können. Und dann können wir es auch finanzieren. Dann sind wir aber auch die Illusion los oder die Fata Morgana, dass wir uns als unabhängig bewaffnete Neutralität rundum selber verteidigen können. Es ist, wenn ich das sage, es ist fast absurd, es ist lächerlich und gleich schwirrt die Vorstellung immer noch bei uns umeinander.
Christoph, du bist mal persönlich ein Mitarbeiter von Kurt Furgler, vom Bundesrat Kurt Furgler. Und der Kurt Furgler, alle, die ihn erlebt haben, haben ihn als Machtpolitiker erlebt. Also er war noch einer, der Vater gerade gesagt hat, was er gedacht hat. Und er hat auch versucht, den Bundesrat entsprechend, ich sage jetzt nicht zu manipulieren, sondern zu begeistern für seine Ideen. Wir haben jetzt viele, viele Jahre sind weg. Jetzt haben wir in Amerika einen, der Vater gerade sagt, was er denkt. Manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu früh. Wie siehst du unsere Politiker heute? Ich meine, du hast mit einem zusammen geschafft, der gesagt hat, was er denkt. Und heute versucht man so konsensual zu funktionieren. Also, ich sage nichts, was nicht dem Zeitgeist entsprechen könnte. Ich sage nichts, was nicht mit den anderen Kollegen effektiv geteilt werden könnte. Und dann hat man fast so das Gefühl, man kommt gar nicht mehr vorwärts, sondern es ist ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. Wie schaust du die heutige Politik in der Schweiz an?
Also wenn du mich jetzt an einen Ort anlocken, wo ich jetzt kollektiv hier am Bundesrat an die Karre fahre, no way. Es ist, was es ist. Es ist eine andere Zeit. Wir haben heute Bundesräte, die ja umzingelt sind von Kommunikationsberatern. Die Sachen, wie jetzt du schilderst, die stimmen schon, die Phänomene gibt es heute, aber es ist, wie gesagt, es ist eine ganz andere Zeit. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn man im Nationalrat, im Ständerat, im Bundesrat, Legislativen und Exekutiven, wenn man wieder ein bisschen mehr, ich sage mal, Realitätsbezug überhaupt in unseren Diskurs hineinbringen, wenn man den Leuten reinen Wein dort einschenken und nicht immer den Leuten nach der öffentlichen Meinung reden. Beispiel, ja, wir können das AHV-Alter nicht auf Uhr setzen, weil das würde beim Volk nicht durchkommen. Ja, Gottfried Stutz, das kann nicht unser Maßstab sein, dass das Volk etwas nicht will, sondern der Maßstab müsste schon sein, dass unsere gewählten Politikerinnen und Politiker uns gerade nicht das sagen, was wir hören wollen, sondern das sagen, was Sache ist. Und wenn wir da ein bisschen mal für sich kämen, nicht nur in der Sicherheitspolitik, nicht nur in der Sozialwerk, sondern auch mit Blick auf die Europäische Union, nicht unser Verhältnis zu der EU. Da gibt es so ein paar Baustellen, wo ich muss sagen, du meine Güte, die tragen wir jetzt 20, 30 Jahre, schleppen wir das Zeug mit uns oder stoßen es vor uns her, absorbieren unendlich viel Energie auf diese Sachen, anstatt dass man nochmal ein bisschen realistischer an den Problemen schafft.
Der Grundgedanke vom gemeinsamen Handel ist ja sicher für alle etwas Positives. Also einer kann das gut und der andere kann das gut und dann tun wir die Waren miteinander austauschen. Jetzt sehen wir in Europa einen Niedergang der Wirtschaft. Also bis jetzt war Deutschland die Lockung, Frankreich ist einigermaßen mitgekommen, Italien war immer schon ein bisschen durcheinander, aber einigermaßen hat es trotzdem funktioniert. Und jetzt sehen wir, Deutschland seit ein paar Jahren in der Rezession. Das heisst, ihre Wirtschaftsleistung wird kleiner. Jetzt drehen sie völlig durch, oder? Indem sie ihre Schulden einfach aufjetten. Sie machen etwas vom Allerschlimmsten, was man machen kann. Sie zerstören ihr Budget. Sie sagen, okay, wenn wir 500 Milliarden investieren in die Logistik von diesem Land, dann läuft das außerhalb des Budgets. Nachher bei der Armee sagen wir, alles, was 1% übersteigt, lassen wir auch in einem Sonderbudget schädigen. Dann kann man es ganz so gut. Dann kann man die doppelte Buchhaltung schlichtweg abschaffen und sagen, macht doch, was ihr wollt. Oder? Genau. Also Deutschland geht in ein Fahrwasser rein, das ich als brandgefährlich anschauen. Und jetzt gehen wir in der Schweiz in die Diskussion rein, wollen wir mit einem Rahmenabkommen, das die anderen so nett bilaterale 3 nennen, ich sage immer noch Rahmenabkommen, wollen wir eigentlich in das brutale Fahrwasser, also die Schleusen sind einfach aufgemacht worden und da reisst jetzt einfach alles mit, wollen wir dort mitgehen, müssen wir mitgehen oder können wir effektiv sagen, okay, wir wollen zwar Handelsabkommen mit euch, das ist wunderbar, aber sonst wollen wir eigentlich von euch nichts wissen.
Mhm. Ja, der Altliberale in mir hat eine riesen Freude an dem, was du da sagst. Nicht? Fiskalische oder Fiskaldisziplin ist doch etwas vom Wichtigsten. Sorry, es ist nicht ganz so einfach. Deutschland hat seit vielen Jahren einen Nachholbedarf, nur schon in der öffentlichen Infrastruktur. Fahr mal Zug in Deutschland heute und geniesse es. Aber nicht nur Zug in Deutschland. Es ist ein enormer Bedarf nach Erneuerung von der Infrastruktur. Ist übrigens in den USA vielen Orten genau gleich. Und da dann einfach zu sagen, oder auch jetzt sicherheitspolitisch, die Probleme unter dem Primat von der Finanzpolitik zu stellen und zu sagen, wir haben halt kein Geld, also können wir nicht, bei allem Respekt, das greift auch zu kurz. Ja? Sondern wir sind jetzt in einer Situation, wo die Sicherheit, und zwar in einem umfassenden Sinn, nicht nur militärische Aufrüstung, sondern Sicherheit im Sinn von der nachhaltigen Sicherung von unseren Lebensgrundlagen bis hin zu der militärischen und Sicherheitspolitik im engeren Sinn. Aber diese Sachen haben nur noch mal heute eine Dringlichkeit, wo ich es ein bisschen fast schon schäbig finde, wenn man mir dann sagt, ja, aber weisst, die Schuldenbremse ist wichtiger. Das heisst, du verwünschst mich da an einem Punkt, wo ich merke, dass meine überkommenen grundliberalen Überzeugungen auch irgendwo an ihre Grenzen kommen. Weil wenn man heute mir sagt, wir sind in einem ganz regulären Umfeld, nein, das sind wir nicht. Und wenn wir heute nicht reagieren, dann ist es nicht gut. Ist es aber umgekehrt, wenn wir jetzt ans andere Ende gehen, ist es sinnvoll, den Grünen dann auch noch 100 Milliarden zu versprechen dort. Also wirklich das Gießkannenprinzip, so wie wir es jetzt im Moment sehen in Deutschland, nein, das ist auch nicht gut. Ja? Aber das heisst lange nicht, dass wir wegen dem nicht müssen, ich sage mal, Sondervermögen auftun, so unschön, dass auch da oder der Begriff ist. Aber bei allem Respekt für alle Schuldenbremsen von der Welt und bei allem Respekt für unsere Karin Keller-Sutter, wir sind in einer Situation, wo wir aufpassen müssen, ob wir jetzt wirklich unsere finanz- und fiskalpolitischen Ziele fadengrad und präzise einhalten.
Warum macht man ein Sondervermögen? Dann kann man doch das einfach in die Buchhaltung hineinnehmen und dann gibt es einfach eine negative Bilanz und tschüss. Oder? Es passiert einfach. Oder? Dann sagt man, okay, wir haben dieses Jahr 600 Milliarden Hinterzieh gemacht. Oder? Die Regeln von der EU werden schon lange nicht mehr eingehalten. Oder? Also Frankreich feiert jetzt 52 oder 53 Jahre Defizit, hat noch nie sich an die Regeln von der EU gehalten. Und das ist einfach immer akzeptiert worden. Die haben Schulden gemacht und trotzdem ist nichts Gescheites passiert mit den Schulden, die sie gemacht haben. Und jetzt macht Deutschland genau das Gleiche. Also sie können total aus den EU-Normen können sie raus und fangen einfach Kässeli machen. Sorry, wieso Kässeli? Dann soll man einfach sagen, okay, wir investieren jetzt 600 Milliarden investieren in den nächsten paar Jahren und das gibt einfach jetzt tiefrote Zahlen. Von mir aus, oder?
Gut so. Das ist richtig. Nur alles, was du sagst, ändert nichts daran, dass die Fehler und die Unterlassungen der letzten 30 Jahre nicht jetzt mit irgendeiner Politik einfach aufgeholt werden können. Wir sind nun einmal an einem Punkt, wo man ein bisschen sieht, was wir alles nicht gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Und es gibt keinen billigen, schnellen, günstigen Weg aus dieser Situation heraus. Sondern es wird Zeit in Anspruch nehmen und enorm viel politischen Willen in Anspruch nehmen. Aber es ist so ein bisschen, wie wenn du von mir irgendwie einen Zauberweg willst hören, was wir jetzt machen müssen. Sorry, wir haben so viel Schmarren gebaut, wir haben so viel schlechte Politik gemacht, auch und gerade in sogenannten grossen Koalitionen oder in Ampelkoalitionen. Da ist ziemlich viel falsch gelaufen. Ist letztlich auch der Grund dafür, dass wir mit rechtspolitischen Bewegungen überall zu tun haben, weil es ist eine verbreitete Wahrnehmung da, dass unsere politischen Eliten ihren Job nicht gut gemacht haben. Von einem müssen ja diese Sachen kommen, die fallen ja nicht vom Himmel. Der ganze Unmut, übrigens auch in den USA. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Der Merz wird in 10 Jahren ein alter Mann sein und dann sagt er, was kümmern mich die Schulden, die ich da aufgebaut habe. Oder? Dann kommen junge Leute kommen noch. Dann haben wir einen Zins vielleicht von 6% oder so etwas, wo die Schulden finanziert werden müssen. Das heisst, die Länder arbeiten primär noch, um ihre Schulden irgendwie zu finanzieren. Amerika zahlt pro Tag etwa 2 Milliarden Schuldenzinsen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Oder? Wir haben immer 365 Tage im Jahr, wenn ich das richtig immer noch weiss. Das gibt horrende Summen, die in eine Abwärtsspirale hineinführen. Und das kann doch einfach nicht die Lösung sein. Man kann nicht sagen, jetzt haben wir 30 Jahre, 40 Jahre oder von mir aus 80 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg Fehler gemacht. Und jetzt müssen wir das schnell korrigieren. Und was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ich lebe jetzt einfach schlichtweg auf der Kreditkarte von unseren Kindern. Oder? Da wird es mir einfach speiübel.
Ja, da bin ich grundsätzlich bei dir. Wirklich bei dir. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Aber heute ist nicht der richtige Zeitpunkt, zum Anfangen zu sparen. Sorry, heute ist nicht der richtige Zeitpunkt, um überall zu sagen, so, jetzt machen wir endlich auf Disziplin, jetzt geben wir endlich nur noch so viel aus, wie wir einnehmen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für diese Politik.
Ja, du musst halt den Leuten sagen, jetzt ist die Staatsquote nicht bei 50%, jetzt ist sie halt bei 80%, oder? Die kommen noch 20 Rappen oder 20 Cent pro Euro, die sie verdienen. Oder? Und dann, der Rest fließt jetzt alles in die Staatskasse. Ja,
du machst einen super Job, mich in den Ecken in den Schieben, wo ich gar nicht will sein. Nicht? Es ist nicht gut, aber nochmal, es ist nicht darum gut, weil jetzt irgendwelche grösseren Nieten an den Hebel sitzen als auch schon, sondern es ist darum nicht gut, weil man die fetten Jahre schlicht nicht genutzt haben, um uns zu bewegen, weil wir träge geworden sind, weil wir, nur wenn ich die letzten paar Legislaturperioden in der Schweiz anschaue, ja, was haben wir denn alles gelöst an unseren Problemen? Nein, wir haben vieles einfach verwaltet. Und nur weil das eine Tatsache ist, ist es für mich nicht opportun, im jetzigen Zeitpunkt zu sagen, ja gut, wir können leider nicht aufrüsten, weil wir haben kein Geld.
Was wäre, wenn wir würden sagen, wir würden sämtliche Subventionen streichen? Mal alle, einfach tut die Frutti, inklusive der Bauern, egal wer, oder? Ich glaube, etwa 3/4 vom Bundesbudget sind Subventionen direkt oder indirekt. Und jetzt haben wir viel Geld frei für die Armee plötzlich, oder? Um die Wirtschaft ein bisschen zu verlagern in die Kriegsindustrie, wenn das wirklich so ist, dass wir das wirklich machen müssen. Aber wir tun ja das eine machen, also wir tun die Kriegsindustrie hochfahren, sind aber nicht bereit, all die Honigtöpfe zu schliessen, die sich in den letzten 50 Jahren aufgetan haben.
Willkommen in der Wagenburg. Da ist ja genau unsere Welt, wo gerade in der Schweiz, wir haben so viele Veto-Spieler im politischen System. Du willst etwas bewegen, good luck. Ja, du kannst praktisch nichts mehr bewegen. Bauen mal etwas bei uns in der Schweiz, schau uns das Baurecht an, schau die Auflagen an, schau die Einsprachen an. Die Macht, die die Vereine haben, wo auch eben viele nichtstaatliche Akteure haben. Willkommen in der Wagenburg. Ich glaube, wenn du eine Police ausschreibst, wo drauf steht, bleibt alles genau so, wie es ist, die Police, da würden viele bei uns würden Millionen ausgeben, um so eine Police zu kaufen. Aber rundum bewegt sich ziemlich viel. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können darauf bauen, dass es sowieso so bleibt, wie es ist, dann haben wir uns getauscht.
Kommen wir doch nochmal nach Amerika. Wir haben das Chaos in dem Sinn, dass die Trump-Regierung am Samstag um 10 Uhr zu oben etwas sagt und am Sonntag am Morgen wieder ruft und am Montag ist es schon wieder anders. Irgendwie kommen wir nicht so recht raus. Und ich sage immer, wenn wir jemanden dreimal angelogen hätten, glaube ich ihm nachher gar nicht mehr. Oder? Jetzt ist dort irgendein Kalkül dahinter, hinter diesem Chaos? Oder ist es einfach wirklich nur ein Chaos?
Also anstatt Kalkül könnte man auch sagen, ist da irgendein Mastermind? Hat Donald Trump eine Vision? Hat er einen Masterplan, den er verfolgt? Und das ist meine subjektive Wahrnehmung. Nein, überhaupt nicht. Sonst ist Impuls, es ist im Moment, es ist das ewigste und stärkste, der stärkste Antrieb in dieser Figur, in dieser Persönlichkeit, nämlich im Moment gut dazustehen, stark erscheinen, koste es, was es wolle. Wenn wir heute, wir haben ja in der Schweiz noch Leute, die so einen Sauglattismus immer noch pflegen mit Blick auf Donald Trump, dann ist es doch geil, ist doch schön, bis auf Zürich an der Bahnhofstrasse bei gewissen Anwälten, ist doch lässig, was er macht, Deregulierung, Steuersenkungen, bei allem Respekt. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt die letzten 60 Tage anschaue, ich bin gespannt, wie lange der Sauglattismus uns noch bleibt. Weil was Donald Trump macht, ist ja nicht nur impulsiv und ist nicht nur immer einem Moment geschuldet, vielleicht sogar einem Blutzucker geschuldet, sondern was Donald Trump macht, schwächt ja nicht nur irgendwelche Allianzen, sondern schwächt in einem wirklich grossen Stil USA. Und von dort her, eine Frage, die ich fast jeden Tag wälze unterdessen, ist, wo bleibt die Zivilgesellschaft? Wo bleibt auf Senat und Repräsentantenhaus? Will ich schon gar nicht mehr gross vertrauen. Aber wo bleibt die stark liberal Zivilgesellschaft, wo ich vielleicht naiverweise in Amerika immer noch vermute, wie lange wird es gehen, bis da wirklich etwas passiert? Oder erleben wir tatsächlich jetzt, wie eine uralte, liberale Form von Demokratie in relativ kurzer Zeit verändert, denaturiert wird und zu einem ziemlich autoritären System umgewandelt wird? Wir wissen es im Moment, glaube ich, noch nicht. Wir müssen jetzt schauen, was die auf Lebenszeit gewählte Bundesrichter, sind also etwa 1100, 1200 Bundesrichter in den USA, die auf Lebenszeit gewählt sind. Das ist für mich im Moment fast so noch die einzige Stütze oder Hoffnung.
Aber das sind Richter in den Staaten, ist das richtig?
Das sind Richter, die über Gliedstaaten verteilt sind, die in gewissen Funktionen sind. Und es gibt ja jetzt Tag für Tag kommen die Meldungen, dass Bundesrichter die das Dekret, präsidentielle Verordnung, Executive Orders nicht, dass die Bundesrichter wirklich sagen, das geht so nicht. Aber wir wissen noch nicht, was aus dem «Das geht so nicht» tatsächlich entsteht. Schau, in 2-3 Monaten wissen wir, ob Checks and Balances spielen und die Resilienz da ist, wo man dem politischen System zuschreibt, oder, und es mehren sich die Anzeichen dafür, auch Meinungsäußerungsfreiheit, Pressefreiheit, das, nochmal, der Sauglattismus, nicht? Wenn du den noch kultivierst heute, dann machst du wirklich mindestens ein Auge zu, weil das der Donald Trump versucht, das System abzuändern zu seinen Gunsten, das ist ja, sorry, das liegt einfach auf dem Tisch.
Also Checks and Balances, sagst du ja, das ist Judikative, Legislative und Exekutive, dass wir eine echte, saubere Trennung haben voneinander und dass nicht er kann Einfluss nehmen kann, beispielsweise auf Gericht oder umgekehrt Gericht auf Politik. Wenn wir ganz schnell jetzt in die Schweiz hineinblenden, habe ich das Gefühl, wenn jetzt der Kanton irgendwie eine völlig idiotische Verordnung rauslässt, oder? Und ich muss mich daran halten und ich halte mich nicht daran und jetzt gehe ich vor Verwaltungsgericht, dann habe ich mittlerweile das Gefühl, aber das ist jetzt ein reines Gefühl, dass Verwaltungsgericht auch langsam aber sicher der verlängerte Arm sind worden von der Exekutive. Dass die sehr oft am Kanton oder der Gemeinde oder wem auch immer Recht geben und am einzelnen Bürger nicht. Und der Einzelbürger muss wie gestört Anwälte anhören und Formalismen und Fristen einhalten. Im Gegensatz, die anderen müssen die Fristen zum Teil nicht einhalten. Die können nachher 6 Monate das liegen. Also Checks and Balances in der Schweiz sind zum Teil auch in Frage gestellt, oder?
Ja, aber oder ich glaube, man kann es so sagen, selbstverständlich kann man es so sagen, aber man kann es auch umgekehrt sehen, aus der Exekutive raus, kommen immer neue Vorschläge für die Verrechtlichung, die man dann durchs Parlament jagt. Aber die Verwaltungsgerichte sind ja letztlich nur einfach konfrontiert mit einer Flut an neuem Recht und sind gehalten, da irgendwie noch justiziabel zu machen. Ich höre immer mehr jetzt auch aus der Justiz, das Recht können wir gar nicht anwenden, weil es schlecht ist, weil es gar nicht funktioniert. Das heisst, es ist so eine Verrechtlichung von unserem Lebensverhältnis, die viele Gründe hat, nicht einfach einen einzigen Grund hat. Und wo wir uns am Schluss halt einfach, ja, wo wir weniger mobil, weniger beweglich, weniger Wettbewerb, mehr Staat und Verwaltung, ich glaube, das ist eine Tatsache, die man auch nicht wegreden kann.
Eine weitere Frage, die ich noch an dich habe, Christoph Frey. In der Schweiz vertraut man immer weniger am Parlament, immer weniger am Bundesrat, sogar in dem kantonalen Parlament vertraut man ihm richtig. Es gibt jetzt Abstimmungen, die dazu führen, zu grossen Verschiebungen in der Parteienlandschaft, die lange eigentlich stabil sind geblieben und die Leute werden zu Protestwähler in der Schweiz. Was ist los in der Schweiz, dass wir so die Grundlagen, die wir jetzt gefahren sind, halt auch wahrscheinlich in dieser Pax Americana, plötzlich aufmüpfen und das Volk eigentlich weder am Parlament noch am Bundesrat, noch sei das dem kantonalen Parlament folgt?
Ja, da würde ich stark relativieren. Die politische Geografie ist nicht nur in der Schweiz ins Rutschen gekommen, sondern eigentlich in allen westlichen Industrie- oder postindustrielle Gesellschaften. Früher hast du Volksparteien gehabt, das ist vorbei. Du hast eine Wählerschaft, eine Bürgerschaft, die viel situativer umgeht mit ihrer eigenen Stimme. Und von dort her hat ganz eine andere auch Mobilität. Schau mal in Deutschland, nicht zwischen ganz links und ganz rechts, Sarah Wagenknecht bis AfD. Das ist sehr schwierig, heute eben ein klassisches Milieu noch irgendwie politisch zu verorten. Warum? Ja, weil es das klassische Milieu gar nicht mehr gibt. Wir haben die Auflösung vom Milieu in unseren Dienstleistungsgesellschaften und Wirtschaften. Und von dort her würde ich meinen, erleben wir in der Schweiz eigentlich etwas, was wir rundum auch sehen.
Wenn jetzt ganz schnell nochmal die Schweiz anpackt in den letzten Minuten, man sagt ja immer, man soll keinen Stein werfen, wenn man im Glashaus innen sitzt. Die Schweiz hat schon ein paar Aufgaben, die sie muss erledigen muss, bevor sie mit den blutigen Fingern auf China, Russland, Amerika und überall her zeigt.
Wunderbar, hundertprozentig bei dir. Schön wäre es, wenn die Schweiz ein bisschen häufiger ein bisschen häufiger wirklich würde im eigenen Haus aufräumen und nicht auf die anderen zeigen. Vor allem auch nicht auf dem hohen moralischen Ross sitzen, sondern nur einfach eben schauen, dass wir bei uns ein bisschen weiterkommen. Wenn jeder für sich schaut und das eigene Haus einigermaßen in Ordnung hat, dann ist schon viel erreicht. Ich spiele selbstverständlich an dieser Stelle eben auch an, auf die Art und Weise, wie wir auf unserem neutralitätspolitischen Phantom noch sitzen und gar nicht mehr wissen, was es eigentlich soll sein. Jeder hat einen Grund, verschiedene Vorstellungen davon, was das eigentlich ist. Das heisst, ja, du hast es schön gesagt, wir müssen uns bewegen.
Wir sind ja nach dem Ersten Weltkrieg bestätigt worden in unserer Neutralität. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg von der Grossmacht bestätigt worden in unserer Neutralität. Warum soll denn die jetzt in Frage gestellt werden plötzlich?
Weil die Neutralität ein Konzept ist, im 18., vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt, 1907, im frühen 20. Jahrhundert kodifiziert, wo Krieg als legitimes Mittel vom internationalen Verkehr anerkennt. Neutralität heisst, im Kriegsfall keiner von beiden Parteien zu helfen. Wir leben seit 1928, Kellogg, und dann 1945, UNO. Wir leben in einer Zeit, wo Krieg nicht mehr legitim ist. Die UNO-Charta kann mit Neutralität nicht anfangen. Und auch da wieder nicht. Wir sitzen letztlich auf etwas, wo so gut war für die Schweiz. Kein Land der Welt hat so stark profitiert von der Neutralität wie wir über die längste Zeit. Aber das heisst nicht, dass wir uns nicht dann anpassen und dann bewegen müssen, wenn die Umstände, das Völkerrecht, die wirtschaftliche Verflechung, wenn das ganze Umfeld sich eben so stark ändert. Und genau diese Anpassung, die wollen wir einfach nicht einmal diskutieren.
Ist es nicht manchmal gut, ein bisschen abwarten und Tee trinken, anstatt irgendwie rumhüppern und einfach überall mitmachen?
Tee trinken ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Ich würde einfach meinen, dass man in der jetzigen Situation die Augen müssen offen behalten, wenn man den Tee trinkt.
Würdest du als Bundesrat welches Departement übernehmen? Du sagst mir jetzt gar keine, weil ich will gar nicht Bundesrat werden, aber das ist nicht die Frage.
Ich glaube, also ich bin ja zum Glück nicht und bin immer unheimlich privilegiert gewesen, in einer Position, wo ich hat dürfen über Politik reden, ohne selber auch die Verantwortung müssen zu tragen für das, was ich sage. Aber wenn ich jetzt so vermessen wäre und mich in so eine Position hinein tue, versetzen, ich glaube, ich würde schon am Anfang bei der Rede an Ständerat, an Nationalrat in der Vereinigten Bundesversammlung, ich glaube, mein erster Satz wäre, dass der wichtigste Vorsatz, den ich mir nehme, ist immer zu sagen, was Sache ist, was ich sehe, und keine Rücksicht zu nehmen auf das, ob ich mich beliebt mache damit oder nicht und ob es der Parteizentrale passt oder nicht.
Christoph Frey, ganz herzlichen Dank, dass du wieder zu uns gekommen bist, zu Aktiv Radio. Es war wie immer spannend gewesen. Ich glaube, wir konnten 2-3 Rätsel lösen, aber ich hätte schon noch ein paar Rätsel, die ich gerne mit dir in Zukunft mal würde als Mikrofon nehmen.
Herzlichen Dank und Gott sei Dank.
Merci.
Aktiv Radio Interview.